wie unsere neue Identität uns stark macht. Fragezeichen, was ist neue Identität, was ist damit gemeint? Ich komme noch drauf. Ich setze noch mal an bei dem Thema vom letzten Mal. Ihr wisst noch, es ging um Probleme in unserem Leben, wie Probleme unser Leben oftmals bestimmen. Wir hätten am liebsten ein unkompliziertes Leben ohne Probleme. Aber die Probleme hören nie auf. Und das ist etwas, worauf wir uns echt verlassen können. Das ist beständig. Es wird nie so sein, dass ihr irgendwie einen Punkt erreicht in eurem Leben, dass ihr keine Probleme habt. Ihr werdet immer welche haben. Warum verhindert Gott das nicht? Warum macht er nicht einen Schnitt, einen Punkt, wenn er es doch gut mit uns meint, wenn er so voller Liebe ist, wie wir das gerade eben auch im Lied miteinander ausgedrückt haben? Er lässt Probleme zu. Er tut es nicht, weil er nicht stark genug wäre, sie von uns fernzuhalten, sondern weil sie uns helfen, echte Persönlichkeiten zu werden, weil sie uns helfen, erwachsen zu werden. Sie sind der Dünger für die Früchte, die der Geist Gottes in uns schaffen möchte. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Früchte des Geistes kann man nachlesen im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Wer Probleme, wer Anfechtungen durchhält, der wird erwachsen, so sagt uns Gottes Wort. Der wird reif, der wird eine echte Persönlichkeit, die für Gott viel, viel Frucht bringt. Und das soll nicht aufhören. Wie kann man Anfechtungen durchhalten? Darum ging es in der letzten Predigt. Wie soll man damit umgehen? Ihr erinnert euch, erstens, indem man sich freut, weil man weiß, wo die Reise hingeht. Ich werde erwachsen, hurra! Zweitens, indem wir um Weisheit bitten. Und drittens, indem wir entspannen, also glauben, nicht zweifeln, dass Gott tatsächlich erstens das Ganze zu einem guten Ende führt und uns wachsen lässt und zweitens uns wirklich Weisheit gibt, wie wir mit einer Situation umgehen sollen, die wir als problematisch empfinden und die wir als Herausforderung oder sogar als Überforderung empfinden. Sich freuen und um Weisheit beten ist noch relativ leicht, aber mit dem dritten Punkt, mit dem Punkt Entspannung, mit dem Punkt Glauben, das scheint so ein Schwachpunkt zu sein. Freude und Gebet nennt Jakobus nur ganz kurz, aber beim Glauben, da verweilt er ein bisschen und da warnt er und beschreibt, wie das ist mit dem Unglauben, mit dem Nichtglauben, mit dem Zweifeln. Und da setzt der Text ein. Ich habe diesen Text übrigens aus der Schlachterübersetzung genommen. Schlachterübersetzung, da lest am besten in der Bibel nach, was das bedeutet, Schlachterübersetzung. In der Schlachterbibel steht es ja drin. Es hat nichts mit einem gewissen Berufsstand zu tun, sondern mit einem Eugen Schlachter, der diese Übersetzung erstellt hat. Ich bin fündig geworden, ich möchte eine Buchempfehlung loswerden am Anfang. Hier am Büchertisch eine neue Bibel, die hatte ich vorher nicht gesehen, tatsächlich. Das ist Schlachterübersetzung hier, in einem ganz tollen Einband, sehr fest. Und man sollte es nicht glauben, so schmal wie dieses Bändchen ist, in Großdruck, also sogar ich kann es lesen, ohne eine Brille verwenden zu müssen. Das ist eine tolle Geschenkidee für 3,95 €. Ich lege es wieder zurück, ihr könnt es euch mitnehmen dann. Aber bezahlen nicht vergessen. So, das war der Werbeblock. Jetzt geht es weiter mit der Schriftlesung. Kapitel zunächst mal 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen. Glaube ist wichtig. Glaube ist wichtig. Ganz wichtig. Wer das Vertrauen zu Gott wegwirft, ist der Anfechtung schutzlos preisgegeben. Der Hebräerbrief weiß, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott hat keine Freude an uns, wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir vielleicht geteilten Herzens sind, dass wir vielleicht so zur Sicherheit halt ihm ein bisschen vertrauen und zur Sicherheit irgendeiner anderen Instanz auch noch ein bisschen vertrauen. Unsere Loyalität und unser Vertrauen praktisch aufspalten. Dabei brauchen wir das nicht. Wir brauchen nicht zweifeln. Denn Gott ist ein schenkender Gott. Schenken gehört zu Gottes Wesen. Er gibt gerne, pausenlos schenkt er uns so viel. Und es ist vollkommen unnötig, ausgerechnet bei einem Anliegen zu zweifeln, wo wir ganz dicht bei ihm sind. Es geht hier um ein ganz bestimmtes Anliegen, nämlich um welches? Ja, um die Bitte um Weisheit. Am liebsten schenkt er das, was wir am nötigsten haben. Und was wir am nötigsten haben, ist Weisheit. Er wartet nur auf eine Gelegenheit dazu, uns Weisheit zu schenken. Bei keinem Anliegen dürfen wir so viel Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes haben, wie bei der Bitte um Weisheit. Das ist das Stichwort, das fehlt in diesem Satz auf dem Handout. Bei keinem Anliegen dürfen wir so viel Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes haben, wie bei der Bitte um Weisheit. Diese Gelegenheit, Weisheit zu schenken, geben wir ihm, wenn wir ihn im Glauben darum bitten. Das müssen wir wissen, das dürfen wir wissen. Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen wir Gott um Weisheit bitten dürfen. Ich habe gerade eben um Weisheit gebeten für die Mitarbeiter in der Sonntagsschule. Heute früh habe ich um Weisheit für die Predigt gebeten. Wenn das Telefon klingelt und ich nicht weiß, wer dran ist, kann ich um Weisheit bitten. Herr, schenk mir Weisheit für dieses Gespräch. Ich kann um Weisheit bitten, wenn ich eine Aufgabe erledigen muss. Ich kann um Weisheit bitten, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Kann auch mal ein Problem sein, wenn die Kinder aus der Schule kommen an bestimmten Tagen. Wenn wir in den Urlaub fahren und wenn wir wieder zurückkommen, können wir um Weisheit bitten. Wenn wir beim Einkaufen sind, können wir um Weisheit bitten. Last but not least, wenn wir Probleme haben, können wir um Weisheit bitten. In den Versen 9 bis 11 wechselt Jakobus dann abrupt sein Thema. Gerade eben war er noch beim Glauben und Zweifeln und bei der Bitte um Weisheit. Und plötzlich wechselt das Thema, da geht es dann um Reich und Arm in der Gemeinde. In den Versen 9 bis 11, ich lese den Text weiter. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinem Wege. Das ist ja eine altbekannte Tatsache. Wir sind alle nicht gleich. Wir sind sehr unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Und in einer Hinsicht ist das manchmal auch so bedeutsam für unser Miteinander in der Gemeinde und überhaupt auch bedeutsam für unser Verhältnis zu Gott und für unser Verhältnis zu uns selber. Es gibt Unterschiede. Es gibt einfache Menschen, unscheinbare, wir würden vielleicht sagen, Mauerblümchen, unauffällig, vielleicht auch nicht so gut gestellt, finanziell arm. Und es gibt die besser gestellten, die etwas darstellen und etwas gelten. Das muss nicht unbedingt nur etwas mit Geld zu tun haben. Vielleicht können sie etwas ganz besonders gut oder sie haben eine gute Bildung mit auf den Weg gekriegt und haben eine herausragende Position in ihrem Geschäft oder auch in der Gemeinde. Ich war immer bei der Predigtvorbereitung am Überlegen, wie nennt man die? Es gibt so unterschiedliche Bezeichnungen. Ich möchte sie im Kurzen einfach im Folgenden einfach klein und groß nennen. Dann wissen wir Bescheid. Klein und groß. Ich glaube, können wir auch ungefähr vorstellen, was das ist. Und dann bin ich drüber gestolpert, wie eigentlich dieser Block so gar nicht in den Zusammenhang hineinpasst, wo wir von Anfechtung gehört haben und vom Gebet um Weisheit. Ich glaube aber doch, dass er hineinpasst und dass da eine Verbindung drin ist. Weil soziale Unterschiede führen sehr oft zu Anfechtungen. Das ist der nächste Satz, der unvollständig war in eurem Konzept. Soziale Unterschiede führen sehr oft zu Anfechtungen. Und Anfechtung ist ja unser Thema. Kapitel 1 im Jakobusbrief. Echt? Das war damals schon. Ich glaube sogar, dass es damals noch ein viel größeres Problem war als heute. Denn die Unterschiede zwischen Arm und Reich waren so offensichtlich. Es gab enorm viele Sklaven damals in den Gemeinden. Und es gab ganz wenige unglaublich reiche Leute, behängt mit Schmuck. Und konnte man schon gleich riechen, den Unterschied. Ein großes Gefälle zwischen Arm und Reich, zwischen Groß und Klein. Und diese Unterschiede, die nicht mehr so offensichtlich sind heute, die sind eine Gefahrenquelle einerseits, eine Anfechtung, ein Problem. Andererseits aber auch eine Chance zum Wachstum für eine ganze Gemeinde. Eine ganz großartige Chance, wo Groß und Klein zusammen sind und wo sie das schaffen, diese Unterschiede, die ja nur einfach mal da sind, in der Kraft des Heiligen Geistes zu überwinden und trotzdem eins zu sein. Da gab es Scham und Neid damals auf der einen Seite und auch Stolz und Ausgrenzung auf der anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere gedacht hat, ach, lass uns doch eine Gemeinde der Kleinen gründen und eine Gemeinde der Großen. Dann haben wir Frieden und die einen können die Großen erreichen bei uns in der Stadt und die anderen können die Kleinen bei uns in der Stadt erreichen. Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist. Und ich glaube auch nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass Groß und Klein gemeinsam viel mehr Frucht bringen können als getrennt. Es gab unterschiedliche Spannungen, die die Gemeinschaft unecht machten. Eine innere Anfechtung, die sich auf die gesamte Gemeinde ausgewirkt hat und bis heute in den Gemeinden sich auswirkt. Kriegt man nicht so gleich mit, wenn man so reinschneit und als Besucher da ist. Jeder ist betroffen, die Kleinen und die Großen. Dem einen gaukelt seine Bedeutung falsche Sicherheit vor und unbegründetes Selbstwert. Ich habe was, also bin ich was. Ich habe vor 2 Wochen über Materialismus gepredigt. Das stimmt nicht. Ich bin nicht was, weil ich was habe. Denn das, was ich habe, das verliere ich ja sowieso bald. Wie die Blume des Grases werde ich verdorren. Mein ganzer Reichtum wird dahin sein. Der andere versinkt wegen Armut in Scham. Vielleicht in Selbstmitleid oder auch in Neid. Alles ist möglich. Es kann mein Verhältnis zu Gott angreifen und es kann auch meinen Frieden angreifen. Und das ist nicht der Wille Gottes. Wie sollen die kleinen Leute mit der Anfechtung umgehen, dass sie kleine Leute sind? Und die Großen, wie sollen sie damit umgehen, dass sie groß sind mit dieser Anfechtung? Für diese Anfechtung gilt, was für alle anderen Anfechtungen auch gilt. Erstens sich freuen, weil eine Chance zum Wachstum da ist. Zweitens um Weisheit bitten. Und drittens entspannen, glauben, nicht zweifeln. Gott gibt gerne Weisheit. Jakobus möchte uns noch ein bisschen mehr zum Thema Anfechtung hier sagen, gerade im Blick auf diese sozialen Unterschiede, die wir haben. Nämlich, er möchte uns sagen, denk dran, kleiner Mann, wer du in Christus bist. Das ist mein erster Punkt. Denk daran, kleiner Mann, wer du in Christus bist. Und wir lesen im Text, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, hier dürfen sich die Schwester ruhig auch mit angesprochen fühlen. Die sind nicht ausgenommen. Der Bruder, die Schwester aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Wer sind wir eigentlich? Wir Kleinen, dass wir uns schämen. Wer sind wir? Kann sein, dass die Gesellschaft sagt, du bist uninteressant. Dass die Wirtschaft sagt, du bist als Verbraucher ganz uninteressant, weil du hast gar nichts zum Ausgeben. Du bist nicht schön. Du bist nicht besonders schlau. Du bist nicht besonders durchsetzungsfähig, nicht erfolgreich oder reich. Du bist unten. Das bekommen wir so oft zu hören, dass wir es langsam selber glauben und wir sagen, jawohl, ich bin klein und ich bin unten. Der Reichspropagandaminister des Dritten Reichs, Josef Goebbels, hat einmal gesagt, man muss eine Lüge nur oft genug sagen, dann wird sie schon irgendwann geglaubt. Und dass wir klein sind, ist eine Lüge, ist eine falsche Identität. Wer sind wir eigentlich? Das eine ist, was die Gesellschaft sagt, die geballte Gesellschaft. Das eine ist, was ich meine, weil es mir die Gesellschaft ständig einflüstert. Und das andere ist, was Gott dazu meint, was er sagt. Immerhin, die Gesellschaft wird vergehen. Aber Gott bleibt. Er bleibt in Ewigkeit. Wir werden auf absehbare Zeit mit ihm zu rechnen haben und mit seiner Meinung. Und mit der Identität, die er uns gibt, wenn wir Jesus kennen. Wenn wir in ihm unsere Bleibe gefunden haben, wenn wir in ihm sind, wie die Bibel es sagt. An seine Meinung sollten wir uns halten. Für Gott sind wir sein Kind. Die größte Karriere, die ein Mensch überhaupt machen kann, die steht jedem offen. Unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel, da schreibt der das Evangelium geschrieben hat, der Johannes, allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen in ihrem Leben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, also denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Kind Gottes ist man nicht einfach so. Kind Gottes wird man. Es ist Gnade Gottes. Es wird einem geschenkt. Es ist die neue Identität. Was für eine Karriere. In Christus werden die Niedrigen einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. Jesus sagt über die Kleinen, es steht im Matthäusevangelium Kapitel 11, ich habe es nicht auf dem Zettel, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also mit anderen Worten, Johannes der Täufer ist nach Meinung Jesu die größte Persönlichkeit, die je von einer Frau zur Welt gebracht wurde. Also überhaupt von allen Menschen. Größer als, könnt ihr irgendeine Größe einsetzen. Und dann sagt er weiter, doch, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das sagt Jesus über Groß und Klein. Der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als Johannes der Täufer, die größte Persönlichkeit, die im Übrigen von Frauen auf die Welt gebracht worden ist. Unser Vater im Himmel sieht sie jetzt schon so, die Kleinen. Es ist alles relativ, aber ist es nicht wesentlich wesentlicher, wie unser himmlischer Vater uns sieht als Herr Meier Müller-Schulz? Oder wir selber? Die Wahrheit ist, die Niedrigen in Christus sind ausgesprochen reich. Wir haben es vorhin auch im Lied, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, zum Ausdruck gebracht in dem Lied, das wir vor dem Lobpreisteil miteinander gesungen haben. Die arme Gemeinde in Smyrna wird in der Offenbarung darauf aufmerksam gemacht, dass Gott sie völlig anders sieht als die Leute in Smyrna. Der Herr sagt dieser Gemeinde, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, ein Haufen kleiner Leute, ein Haufen habe nichts in dieser Gemeinde. Ich kenne deine Bedrängnisse und deine Armut. Du bist aber reich, sagt der Herr. Genauso Paulus auch an seine Freunde in Ephesus, gleiche Situation. Und er schreibt davon, wie er für diese armselige Gemeinde betet. Und er schreibt davon, was er denn eigentlich für sie betet. Und er schreibt, er, also Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Also nicht Augen des Kopfes, sondern Augen des Herzens. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Mit Jesus dürfen wir uns auf dem Siegertreppchen wissen, auch wenn wir zu den kleinen Leuten gehören. Mit ihm haben wir eine höhere Position als irgendwas, was es auf der Erde zu erreichen gibt, und sei es der Nobelpreis oder ein Oscar. Ihr Kleinen, lasst euch Augen des Herzens schenken. Denkt an eure Identität in Christus. Zweiter Punkt. Freu dich darüber, kleiner Mann, wer du in Christus Jesus bist. Freu dich. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Man sagt, wer angibt, hat mehr vom Leben. Das ist so ein Spruch, den habe ich mal gehört, habe auch drüber gegrübelt, ist der wohl wahr? Wer angibt, hat mehr vom Leben. Ich glaube letztlich nicht, dass der stimmt, es sei denn, dass es einem egal ist, was die anderen Leute über einen denken. Und man könnte meinen, dass mit dem Ausdruck rühmen hier gemeint ist, dass man angibt, weil man ja auf dem Siegertreppchen steht. Haha, ja, im Geschäft bin ich vielleicht eine kleine Nummer, aber hier in der Gemeinde bin ich ein ganz großer und du nicht. Hä? Das stimmt nicht. Und das ist auch nicht gemeint. Wer sich rühmt, der ist kein Angeber, sondern der hat etwas gefunden, worüber er sich freuen kann. Das ihn zur Quelle der Freude wird und das ihn zur Quelle der Kraft wird und zur Quelle der Weisheit. Das bedeutet rühmen. Ich habe etwas, worüber ich mich freuen kann. Ich habe etwas, das mir Kraft gibt, das mich durchhalten lässt und das mir auch Weisheit gibt. Etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, etwas, das wirklich zählt. Und es ist völlig egal, ob andere davon mehr oder weniger haben als ich, aber ich hab's und das zählt. Ich habe diese Quelle. Da vergleiche ich mich nicht. Da brauche ich mich nicht vergleichen, um mich dran zu freuen. Es gibt ja so Sachen, da muss man von unbedingt mehr haben als andere, damit man sich noch freuen kann. Jetzt überlegt euch mal, ihr hättet, was weiß ich, so ein Passat oder so und jeder andere in der Stadt hätte einen Porsche. Was für ein armseliges Leben. Da könnte man sich gar nicht rühmen, dass man Passat hat. Da vergleicht man. Aber die Höhe, die Gott uns schenkt, da brauchen wir uns nicht mehr vergleichen. Alle stehen auf dem Siegertreppchen. Alle dürfen sich freuen. Tatsache ist, dass Gott die scheinbar Unbedeutenden ganz oben sieht. Danke Gott, dass ich dein Kind sein kann. Ich kann mich täglich daran freuen. Ich rühme mich dessen. Das muss man lernen. Das kommt nicht über Nacht. Sogar Paulus musste das lernen. Obwohl er ein Apostel war, und musste er lernen, mit einem niedrigen Status zurechtzukommen. Er war viel unterwegs und da gab es keine Hotels. Und da gab es auch kein Dauerfliegerticket, wo er ständig durch die Welt jetten konnte und in jedem Hilton übernachten konnte. Er musste für sein eigenes Leben sich kümmern. Er musste mit einem sehr niedrigen Status zurechtkommen. Er musste es lernen, der Anfechtung, der Verachtung mit ganz großer Freude zu begegnen. Und so schreibt er in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 4, Vers 11 bis 13, Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Das heißt, am Anfang konnte er es nicht. Da war ihm das ein großes Problem. Die Freunde haben ihn losgeschickt aus Antiochia. Er hat Gemeinden gegründet drum und rum. Und am Anfang war es ihm ein Problem, dass er mit einem niedrigen Status, mit wenig, zurechtkommen musste. Aber er hat gelernt, ich kann niedrig sein. Was für eine Fähigkeit. Ich kann niedrig sein. Ich komme damit zurecht. Ich kann auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Man könnte noch hinzufügen, groß angesehen zu werden und verachtet zu sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, so schreibt Paulus, weil er es gelernt hat. Du kannst die Anfechtung deines unbedeutenden Status besiegen, kleiner Mann, kleine Frau, indem du dich dessen rühmst, was du in den Augen Gottes bist, ein Königskind. Und der dritte Punkt, denke daran, großer Mann, wer du ohne Christus bist. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Es mag bedeutende Leute in der Gemeinde geben, aber sie sollen sich nicht über ihre hohe Position freuen und ihr Ansehen, das sie genießen, sondern sie sollen sich freuen, sie sollen sich rühmen über ihre Niedrigkeit. Das gibt Anlass zu Missverständnissen. Das bedeutet nicht, jetzt sollen Kleine und Große ihre Rollen tauschen. Also die Kleinen sollen jetzt die große Nummer haben und die Großen sollen die kleine Rolle spielen. Das nennt man ja Revolution. Das hat uns der Kommunismus so vorgeführt. Also wenn Papa ein Arzt war, dann durfte Sohnemann nicht Arzt werden. Der musste dann im Bau arbeiten oder in der Fabrik stehen. Aus klein wird groß, groß wird klein. Das ist Revolution. Das ist nicht gemeint. Zweites Missverständnis. Jetzt sind mal die kleinen Leute dran, dass sie sich freuen können und die Großen dürfen sich nicht mehr freuen. Das ist auch nicht gemeint. Wenn man die gute Nachricht hier liest, könnte man das so denken. In der gute Nachricht-Übersetzung steht nämlich, rühmen sollen sich die Kleinen und die Großen oder die Reichen, die sollen sich dessen bewusst werden, dass sie niedrig sind. Aber das stimmt so nicht, das steht so nicht da. Auch die Großen sollen sich rühmen. Alle sollen sich rühmen, die Kleinen sollen sich rühmen und die Großen sollen sich auch rühmen. Es bedeutet nicht, dass es verkehrt, zu den Reichen oder Erfolgreichen zu gehören. Was Jakobus hier sagt, ist, allerdings ein Platz an der Sonne ist auch eine Anfechtung. Wer einen Platz an der Sonne hat, hat auch eine Anfechtung. Und das sollen wir nicht vergessen. Er widmet den Großen viel mehr Tinte und Papier als den Kleinen hier. Denn die Großen haben das Schwierige, den schwierigeren Part erwischt. Das Gefährliche am Erfolg und am materiellen Besitz ist, dass wir irgendwann anfangen, an ihn zu glauben. Ich glaube an den Besitz, das heißt, ich verlasse mich auf meinen Besitz, ich verlasse mich auf meine Kräfte, ich verlasse mich auf meinen Verstand, ich verlasse mich auf mein Ansehen. Und dann fange ich an, daraus meine Identität zu beziehen. Wenn ich darüber nachdenke, wer bin ich eigentlich, dann denke ich ja, ich bin der Reiche, ich bin der Erfolgreiche, ich bin der Intelligente, der Angesehene. Dann kann das passieren, dass all dieses Zeug meine persönliche Lieblingstankstelle der Freude wird. Ich freue mich am Leben, weil ich halt so alles kann. In der Sprache der Bibel bedeutet das, da rühme ich mich dessen. Und das ist ein verkehrtes Rühmen. Und damit möchte Jakobus hier aufräumen, weil das einfach zu großen Nöten in der Gemeinde führt. Es ist tragisch, weil sich das alles in kurzer Zeit als nicht tragfähig erweisen wird. Der ganze Krempel muss eines Tages vergehen. Worüber ich mich eben noch gefreut habe, es ist dahin. Jakobus schreibt, denn wie eine Blume auf der Wiese werden sie vergehen. Wenn die Sonne mit ihren sengenden Strahlen emporsteigt, verdorren die Blätter und die Blüte fällt ab. Ihre ganze Schönheit ist dahin. Genauso werden die Reichen vergehen bei all ihren Unternehmungen. Und trotzdem sollen sich die Reichen ihrer Niedrigkeit rühmen. Unglaublich. Wir wissen das, was ich gerade eben vorgelesen habe, nicht wahr? Eigentlich bräuchte das gar nicht da stehen. Das kann man sich doch ausrechnen. Ich habe gehört von einer ehemaligen Sportlehrerin, ehemals fit, mit allem was vorgeturnt, heute ist sie ein Pflegefall, kann sich nicht die Schuhe zubinden. Das ist nicht außergewöhnlich. Das ist Schicksal. Wir wissen es. Und Jakobus macht das den Großen noch einmal bewusst, dass sie das wissen. Im Grunde genommen, wenn ich so diese Aussicht habe, bin ich jetzt schon klein. Also zumindest in meinen eigenen Augen. Wenn das meine Aussicht ist, ich muss alles wieder abgeben. Sie sollen nicht klagen, dass sie klein sind, ihre Niedrigkeit. Sie sollen sich dessen rühmen, dass sie klein sind. Am Ende stehen nämlich die Großen genau wie die kleinen Leute da. Sie sind mit ihnen in einem Boot, mit diesen kleinen Leuten, die jetzt schon auf dem Siegertreppchen stehen. Sie sind ganz unten, ohne irgendwas. Und was zählen schon die kurzen Jahre bis dahin, wo man vielleicht in Saus und Braus lebt? Wir werden vergehen, sogar die letzte Erinnerung an uns vergeht, irgendwann. Das ist unsere Identität ohne Christus. Verlasst euch drauf. Jetzt oben, irgendwann, bald ganz unten. Können keine Wege mehr machen, wie es da steht. Sie vergehen auf ihren Wegen, also können nicht mehr laufen, vielleicht im Rollstuhl noch, werden geschoben. Aber genau an dem Punkt dürfen wir Großen uns auch wieder rühmen. Wir haben ja gesehen, es sind die kleinen Leute in Christus, die dürfen auf dem Siegertreppchen stehen. Wie war das noch mit dem, kannst du den Wochenspruch noch mal sagen, den du vorhin vorgelesen hast? Ich fand, der bringt das ganz toll zum Ausdruck. Micha 6, Vers 8 war das. Ich bringe es aber nicht zusammen.
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig
sein vor deinem Gott, ganz genau. Das ist dir gesagt und das ist das, was der Herr von dir fordert. Demütig sein vor deinem Gott. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Den Demütigen schenkt Gott Erhöhung. Im Sterben werden wir solche kleinen Leute sein. Also auf dem Siegertreppchen, weil von Gott beschenkt. Und sie sollen sich jetzt schon dessen rühmen. Das ist das Gegengift gegen die Anfechtung des Stolzes und der Großkotzigkeit. Sie sollen sich sagen, ich bin in den Augen der Welt ein Großer, werde es aber in 30 Jahren vielleicht nicht mehr sein. Ich bin auch ein Kind Gottes und das werde ich in 100 Millionen Jahren noch sein. Das kann mir keiner nehmen. Wenn ich ganz klein bin, dann ist Platz für den ganzen Reichtum Gottes. Der Reiche hat es ein bisschen schwerer als der Arme. Ein bisschen große Übertreibung, denn Jesus sagt, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich eingeht. Aber derselbe Jesus sagt auch, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und es passiert auch. Millionenfach. Alle sollen sich rühmen. Die Kleinen und die Großen. Das ist der Weg, die Anfechtung zu bestehen. Das ist der Weg, reif zu werden, zu einer geistlichen Persönlichkeit Weisheit zu bekommen. Ich möchte die Predigt auch wieder schließen mit der Perspektive, die Gott uns angesichts der Probleme und Anfechtung gibt. Genau wie letztes Mal, nämlich den Vers 12 in dem Kapitel 1 vom Jakobusbrief. War übrigens auch ein Merkvers, in der Zeit, wo wir Liebe in Aktion gemacht haben, im vergangenen Jahr. Also wissen wir alle eigentlich noch im Kopf, aber zur Sicherheit sage ich es halt nochmal. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Amen.